hallo und herzlich willkommen zu unserer 28. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Werner
und Andreas.
Ja, und in der letzten Folge haben wir ja mit Maya gesprochen, die von Magersucht betroffen war. Könnt ihr euch alle anhören, Folge 27. Und die hat uns damals oder vor kurzem mitgeteilt in der Folge, dass sie vor einigen Jahren eine sehr einschneidende psychiatrische Therapie machen musste, um nicht schwer Schaden zu nehmen. Sie gab zu, dass diese Therapie aus heutiger Sicht absolut erforderlich war, einerseits, obwohl sie selber damals den Sinn überhaupt nicht einsehen konnte und sich auch gar nicht selber richtig als krank gefühlt hat. Sie berichtet, sie hat nur deshalb die Therapie gemacht, weil nahestehende Menschen, vor allem die Eltern, ihr das sehr dringend geraten haben, dass sie das jetzt machen muss. Solche Fälle sind für alle Beteiligten schwierig und um solche Fälle soll es in der heutigen Folge gehen. Es geht um den Themenkomplex des Spannungsfeldes einerseits Leidensdruck und den Wunsch, selber eine Therapie zu machen und andererseits aber auch Mitwirkungspflichten und Druck von außen, vielleicht eine Therapie machen zu müssen, weil andere Leute das sagen. Und dafür sind wir heute nach Berlin gekommen. Wir sind zu Gast bei Annette Biermann, wir sind bei dir heute zu Hause und es ist ja ganz interessant, wie wir heute hier sind. Es geht ein bisschen auf dich zurück.
Na, eigentlich geht es auf Annette zurück. Die hat nämlich unseren Podcast gehört und hat uns angemeldet und hat gesagt, ja, das ist nett, was ihr da macht mit dem Podcast, aber eigentlich müsst ihr auch mal eine Folge machen zu dem Thema Therapie unter Druck oder Zwang oder was auch immer. Und ja, das war eine gute Idee. Wir freuen uns übrigens immer, wenn uns Menschen anmelden und auch Vorschläge haben für Themen. Natürlich noch schöner ist es, wenn man direkt auch Vorschläge hat für Gesprächspartnerinnen. Und ja, so lag es nahe, dass wir Annette gefragt haben, ob sie denn eine geeignete Gesprächspartnerin ist.
Und da kommt mir gerade eine Idee. Man kann uns sozusagen buchen, aber ja, nicht für Geld. Für kein Geld der Welt, sondern nur für gute Ideen und gute Gedanken. Genau. Für diese Währung kann man uns buchen, dann kommen wir.
Kommen wir auch tatsächlich nach Hause, das haben wir schon öfter gemacht. Wir waren ja auch zum Beispiel bei Gesa in Amsterdam, das war unser weitester Ausflug gewesen. Und heute sind Werner und ich in Berlin bei Annette zu Gast. Herzlichen Dank, dass du uns eingeladen hast.
Sehr gerne, ich freue mich, dass ihr da seid.
In einer wunderschönen Berliner Altbauwohnung. Wie heißt der Stadtteil? Ich weiß es
Tempelhof.
In Tempelhof. Und Werner und ich sind ganz begeistert hier von dem Ambiente und hoffen, dass wir euch jetzt ein bisschen mitnehmen können zu dem Thema. Ich weiß von Annette, dass sie Ergotherapeutin ist und dass sie viele, viele Jahre im psychiatrischen Bereich in verschiedenen Arbeitsfeldern gearbeitet hat, so ungefähr wie ich, alles außer Forensik kann man das zusammenfassen, aber vielleicht erzählst du nachher noch ein bisschen mehr. Und Annette ist tatsächlich schon in das Renten, in die Rentenzeit gewechselt. Das heißt, du hast das Glück, jetzt ist es Glück, es war nicht immer so vielleicht gewesen, haben wir eben schon ein bisschen drüber geklönt. Du hast das Glück, quasi jetzt Zeit zu haben, auch zum Beispiel sich mit uns oder um die Enkel zu kümmern.
Genau. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Obwohl ich Rentnerin bin, beschäftigt mich nach wie vor das Thema Psychiatrie und alles drumherum, neue Therapieansätze, Gedanken, Ideen, Erfahrungen nach wie vor sehr. Also mein Fachgebiet sozusagen lässt mich nicht los, auch wenn ich jetzt Rentnerin bin. Und mir geht es auch in neulich im Gespräch mit einer ehemaligen Kollegin und Freundin darum, was machen wir eigentlich mit Klienten, Klientinnen, die an diesen ganzen tollen Angeboten, die wir in unserem Bereich zur Verfügung stellen, nicht teilnehmen wollen. Wie werten die diese Angebote, wenn es zum Beispiel gar nichts groß passiert, keine Konsequenzen hat, wenn sie sagen, nö, ich komme nicht. Also wenn es jetzt nicht gerade um eine akute Psychose geht oder eine akute depressive Phase, sondern wenn wir so als die Tätigen das Gefühl haben, dieser Mensch hat einfach keine Lust oder es spricht ihn nicht an oder spricht sie nicht an. Und ich habe jetzt, bevor ihr gekommen seid, bevor dieser Termin war, immer sehr viel drüber nachgedacht und habe mir so einen Schlüsselsatz dazu aufgeschrieben, der vielleicht ausdrücken kann, was ich meine. Und zwar habe ich aufgeschrieben, wenn die Klienten, Klientinnen sich aufgeben, Klammer auf Rückzug, dann geben wir sie auch irgendwann auf. Mhm. Anführungsstriche, der, die brauchst du gar nicht erst zu fragen, die kommen sowieso nicht. Mhm. Und dann sind unsere Leute, die wir betreuen, wie gesagt, bleiben lieber zu Hause, bleiben lieber in ihrer WG, in ihrer Wohnung, nehmen das nicht wahr, und wie können wir das aufbrechen, wie können wir das verändern, müssen wir mehr differenzieren, müssen wir unsere therapeutischen Angebote individueller auf die einzelnen Personen zuschneiden, wobei ich auch ganz interessant fände das Thema Mann-Frau, wie unterschiedlich muss man für beide das Gleiche anbieten, oder wäre es gut, da zu differenzieren, und können wir Klientinnen mehr in die Planungen einbinden.
Das fällt mir ein. Ist es nicht so eher das Thema, wenn Klientinnen und Klienten oder Patientinnen oder Patienten stattdessen kommen, wenn sie unter Druck kommen, weil letztlich, wenn Klientinnen und Klienten an Therapieangeboten nicht teilnehmen, das ist normal, dann nehmen sie halt nicht teil. Mhm. Also wenn man jetzt Therapie, beispielsweise, du betrachtest aus der Sicht der Ergotherapie, wenn ich es aus Sicht der Psychotherapie betrachte, würde man ja nicht das Problem darin sehen, wenn Bürger nicht kommen zur Therapie. Ganz im Gegenteil, das Problem ist am Augenblick im Umgekehrtes. Jeder möchte Therapie machen. Mhm. Naja, und die Frage ist halt, wie kommt man dann in der Situation zurecht, wenn die Teilnahme unter Druck passiert? Mhm. Weil wenn sie nicht passiert, man, das ist sicher auch irgendwo ein Problem, dass vielleicht, obwohl so viele Leute an Therapien teilnehmen, dass vielleicht immer noch zu wenig Therapieteilnahme stattfindet. Aber ich finde es so, wenn ich jetzt so an so größere Einrichtungen denke, große Wohneinrichtungen, Heimeinrichtungen, große psychiatrische Kliniken, da gibt es das Thema, dass Leute einfach teilnehmen müssen. Da gibt es so Stationsregeln, und das ist ein großes Thema. Ich dachte, das könnte vielleicht so ein Thema sein, wenn man mal drüber spricht. Da gibt es Gesprächsbedarf von therapeutischer Seite auch, dass Leute dann zur Therapie kommen, die dann sagen, vielleicht so wie damals die Maya, als sie da in die Anorexie-Klinik kam.
Ich muss ja eigentlich gar nicht sein.
Ich muss doch hier gar nicht sein.
Alle anderen sind
die haben mich nicht. Die haben mich geschickt, ich muss hier teilnehmen und so. Und dann hast du so einen Menschen bei dir in der Therapie, und was machst du dann? Kennst du so Situationen? Hast du da viele Jahre Erfahrung gehabt, dass Leute dann einfach zu dir kamen, und hast du das Gefühl gehabt, so eine intrinsische Therapiemotivation ist da jetzt in dem Fall gar nicht da. Normalerweise geht man nicht davon aus. Also jeder Psychotherapeut zum Beispiel geht von so einer intrinsischen Therapiemotivation aus. So intrinsisch bedeutet, dass die Leute aus sich heraus was machen wollen. Dass der Grund, weswegen man die Tätigkeit ausführt, dass der Grund, weswegen man die Therapie macht, mit der Therapie selber zusammenhängt, dass es thematisch damit zu tun hat, dass es nichts Sachfremdes ist, sondern dass es damit zu tun hat, zum Beispiel selber eine Änderung herbeizuführen, dass man selber eine Änderung herbeiführen möchte. Das ist halt nicht immer der Fall.
Aber es passiert halt beides. Ne? Du hast das eine halt natürlich, du hast ja auch so Ansätze gehabt wie kann man das vielleicht lösen? Wir haben die Menschen auf jeden Fall, die erstmal scheinbar keine intrinsische Motivation haben, an Therapien teilzunehmen, die dann, du hast es auch beschrieben, die vielleicht im Rückzug bleiben. Du hast es dann auch noch so ein bisschen bewertet im Sinne von, die haben sich vielleicht aufgegeben. Und eine Variante von Einrichtungen ist ja häufig, und das ist ja die Variante, die du beschreibst, dass man zum Beispiel vielleicht in einer Wohneinrichtung vorschreibt, dass alle zu bestimmten Zeiten
müssen.
So, das wäre vielleicht ja auch, haben wir beim Beispiel von Maya, haben wir nachher alle eindrucksvoll verstanden, dass es wahrscheinlich gut war.
In dem Fall, ja.
Sie vielleicht selber wertet das auch so, aber es kann auch in anderen Fällen anders sein. Und deine Frage ist halt, wie können wir die Menschen, die eigentlich nicht zur Therapie kommen, auch ja, wie können wir mit denen zusammen arbeiten, ne, ohne sie aufzugeben? Ne? Und ist eine Variante, ja, du hast es ja auch schon schön angesprochen, geht es auch um Individualisierung. Ich glaube, das ist schon wahrscheinlich ein Schlüssel auch, dass wir, gerade wenn wir so Angebote in so Einrichtungen haben, dass wir so eigentlich fast für alle über das Gleiche anbieten. Und gerade auch bei Gruppen ist das auch so eine Tendenz in Einrichtungen, die machen jetzt alle, die jetzt in der Wohngruppe wohnen müssen, morgens, ich sage jetzt mal irgendwas von an 7 bis 8 Uhr Entspannung machen oder so, ob die das jetzt brauchen oder nicht. Das wäre eine Möglichkeit, die alle aus dem Rückzug zu bekommen, dass alle aufgestanden sind. Aber es könnte natürlich gut sein, dass sie das nur machen, weil sie, wenn sie es nicht tun, irgendeine Sanktion erfahren. Also, dass sie irgendwie vielleicht, ich sage jetzt mal, den Ausgang gestrichen kriegen oder im schlimmsten Fall vielleicht noch weniger Taschengeld oder was auch immer. Also, das so funktioniert es ja eigentlich.
Also, das habe ich noch nicht erlebt, ehrlich gestanden.
Was hast du nicht erlebt? Weniger Taschengeld.
Solche Sanktionen habe ich noch nicht erlebt. Das ist für mich jetzt auch gerade so das Thema, sollte man das überhaupt machen? Und da gebe ich euch natürlich recht, was habe ich von einem Klienten, Klientin, die da sitzt wie ein geprügelter Hund, weil sie muss, weil sie sonst keinen Nachtisch kriegt. Das finde ich auch ein bisschen albern, muss ich sagen. Ja, also es erinnert mich so an schwarze Pädagogik. Also
war ja letztes Mal in unserem Gespräch mit Maya der Fall. Die durfte ihre Oma nicht anrufen, wenn sie nicht ein bestimmtes Gewicht erreicht hat. Und deswegen hat sie quasi angefangen, wieder etwas mehr zu essen.
Ja. Das hat mich auch befremdet. Ich habe der Maya gefragt, gesagt, das ist doch wie komisch, du bist in so einer ganzen komischen Zwangssituation. Wie bist du damit umgegangen? Ja, also sie musste, hat dann letztlich irgendwie eingeräumt, dass es in dem Fall, ich meine, das ist schon was sehr Besonderes, so Anorexie mit gefährlichem Gewicht und so, aber in dem Fall war es erforderlich. Aber darüber hinaus gibt es doch vielleicht etwas verborgener und nicht so offensichtlich, doch viele so Zwangssituationsfälle. Also zum Beispiel im psychiatrischen Krankenhaus, dass man an einem Setting teilnimmt. Ich kenne ganz viele Suchtstationen, wo das einfach dazu gehört, von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr ist das und das Therapieangebot und da ist Anwesenheitspflicht. Ganz berühmt die Ergotherapie, da müssen alle zur Ergotherapie, das gibt's und das wird oft zu Recht kritisiert von vielen Therapeuten. Warum muss ich jetzt für alle da Ergotherapie machen, auch für Leute, die nicht wollen?
Die dann auch entsprechend da rumsitzen, sag ich mal, oder sogar vielleicht die stören, die was wollen?
Also im positiven Sinne habe ich erlebt bei einem Klienten, der immer mal wieder nicht gekommen ist. Und zwar muss ich vielleicht dazu sagen, erklären, das ist ein, was ich in den letzten 5 oder 6 Jahren gemacht habe, war ein Gebrauchtwarenladen, der als Arbeitsplatz, als Arbeitstraining für Menschen in der Psychiatrie, die von uns in der Beschäftigungstagesstätte angesiedelt waren und die noch den Wunsch verspürten, eventuell doch nochmal nach draußen wieder zu gehen. Also gar nicht mal, klingt jetzt so, dass da überwiegend so, sagen wir mal, ab 30-Jährige waren auch Ältere dabei. Und da war jetzt ein junger Mann, also der war wirklich, ich denke mal 24, 25, der oft Schwierigkeiten hatte, lebt in einer WG, nicht kommen zu wollen, den ich dann jetzt nicht so sehr mit wenn nicht dann setzen, bewegen konnte, sondern wo ich eher gesagt habe, also so am Telefon, letztes Mal hat es ihm doch gut getan und wir haben so viel gelacht, kommen Sie mal, wir rauchen erstmal eine zusammen und dann wird es schon gehen. Also mit solchen soften Interventionssätzen und der dann auch oft gesagt hat, manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt und wenn es dann geklappt hat, hat er gesagt, Mensch, gut, dass Sie da so streng mit mir waren, hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Also das ist dann auch so, aber diese Wenn-nicht-dann-Sätze, die habe ich noch nicht gehört und das ist für mich auch wirklich die Frage, wir haben das mal auch bei uns im großen Team diskutiert, da gab es wirklich auch zwei Lager. Da reagiere ich erstmal so, wäre jetzt nicht so meins. Auf der anderen Seite vergleiche ich das auch gerne mal, das Thema Psychiatrie mit organischer Medizin. Ich gehe zu meiner Hausärztin, habe eine verspannte Schulter, lass mir Krankengymnastik verschreiben, gehe einmal hin und die letzten restlichen Male nicht, möchte dann nochmal eine neue Verordnung und wundere mich dann, dass ich dann keine kriege. Also so im Sinne, was tut der Klient, die Klientin selber, um einen besseren Zustand, eine Genesung sozusagen zu erreichen.
Das ist ja die andere Seite von der Medaille. Daran kauen wir Therapeutinnen ja
richtig rum.
Wir machen Angebote. Wir sind sehr kompetent, sag ich mal. Wir haben die Situation schon gut durchschaut und versuchen halt, ja, die Menschen, ich sage jetzt mal im positiven Sinne, anzustupsen, dass die quasi wieder mehr Antrieb haben, wieder die Dinge tun, die für sie eigentlich wichtig sind, anstelle vielleicht im Rückzug zu bleiben. Aber wir können sie in der Regel ja nicht durchs Leben schieben oder durchs Leben tragen. Wir können nicht deren Leben organisieren. Das heißt, die Mitwirkungspflicht, finde ich, das ist echt so eine relevante Grenze für die therapeutische Arbeit, dass man ganz viel plant, ganz viel macht und beim nächsten Mal sitzt die Patientin, der Patient vielleicht wieder am Tisch und sagt, ja, stimmt, haben wir alles überlegt, aber nee, ich habe das die Woche nicht gemacht. Also fast wie bei dem Kranken, bei dem Physiotherapie-Beispiel. Ne? Also ich kenne das auch, wenn ich alle 10 Jahre mal Rückenschmerzen habe, wenn die nur einen Hauch besser sind, mag ich keinen mehr. Das sicherlich klug wäre, das mindestens noch ein paar Wochen länger zu machen, vielleicht noch länger. Aber das ist auch was, was man ja bei sich selber vielleicht auch kennt. Da muss man gar nicht so weit gehen.
Aber wenn du es dann machst es, oder wenn du es regelmäßig übst, wirst du es nur üben mit so einer intrinsischen Motivation.
Genau.
Also das
und wenn der Schmerz
nicht,
weg ist,
machst du ja bestimmt nicht, weil jetzt der, was weiß ich, weil die Krankenkasse da blöd guckt oder sonst was, sondern das machst du doch, damit dein Rücken besser wird. Und wenn du in so eine regelmäßige Übung kommst oder ins Fitnessstudio gehst oder joggst oder Übungen machst, was auch immer, dann wird sowas im Hintergrund da sein.
Ja.
So eine intrinsische Motivation. Und das müsste man irgendwie versuchen hinzukriegen und diese extrinsischen, diese Rahmenbedingungen, die Leute unter Druck setzen, die sind vielleicht jetzt nicht so krass wie bei der Maya in dieser Anorexie-Klinik, aber in allen möglichen Settings sind die doch da. Wir hatten jetzt das Beispiel gehabt von einer vollstationären psychiatrischen Klinik, wo es irgendwelche Tagesabläufe, Stationspläne gibt, aber jetzt, wo du sagst, zum Beispiel Arbeitsreha, du hast so ein Arbeitsreha-Projekt gehabt, kann gut sein, dass das lokale Jobcenter dir Leute schickt, wenn du jetzt noch in diesem Arbeitsreha-Projekt wärst. Und da gibt es natürlich Mitwirkungspflichten, wenn der Mensch von Arbeitslosengeld 2 lebt, dass er an diesem Angebot teilnimmt, muss er Sanktionen fürchten, wenn er ohne Grund dieses Angebot einfach ablehnt. Und ich habe mein ganzes Leben, Berufsleben, viel mit Arbeitsreha zu tun gehabt und diese Fälle hatte ich immer wieder. Also Leute vom Kostenträger kamen und die sozusagen ein positives Ergebnis beim Kostenträger hervorrufen wollen. Eine Feststellungsmaßnahme zum Beispiel. Jemand wird von der Rentenversicherung geschickt und der Mensch möchte später weitermachen, möchte eine Umschulung machen. Natürlich will er dann sozusagen mit dieser Person dann vielleicht ein gutes Bild abgeben. Ja. Oder beim Jobcenter, diese Person möchte eine Sanktion vermeiden. Und das ist dann immer schwierig. Und da denke ich, du hast jetzt das Beispiel gehabt, wo du gesagt hast, komm, lass uns mal eine rauchen oder wie. Das mal. Ich denke, das, was du so eben so ein bisschen informell umschrieben hast, da liegt tatsächlich die Lösung.
Persönliche Beziehung vielleicht.
Die Beziehung, man müsste so eine Beziehung aufbauen. Also ich habe zum Beispiel im Zusammenhang mit so Jobcenter-Arbeit, also Menschen, die vom Jobcenter geschickt wurden, ist mir es dann gelungen, eher so eine intrinsische Motivation zu erzeugen, wenn ich die Leute abgeholt habe. Also irgendwie so erstmal ein ausführliches Vorgespräch mit den Leuten reden, wie geht's denen, welche Erkrankungen haben sie, so dass dann Leute, die und dann natürlich diesen externen Zwang erstmal wegnehmen. Man kann ja zum Beispiel zu Leuten sagen, ja gut, wenn sie das nicht möchten, ich melde sie gerne ab und ich melde sie hier bei dieser Maßnahme mit einer Begründung ab, wo sie auch so keine Sanktionen kriegen. Das heißt, diese Sanktionsvermeidung wäre schon mal da. Und dann hätte man so eine Grundlage, dass man mit den Leuten erstmal arbeiten kann, zu gucken, aber vielleicht können sie ja auch ohne eine Sanktion zu vermeiden, vielleicht haben sie ja was davon. Und dann müsste man sowas erzeugen, wie das, was du sagst mit der Rückenübung, dass der Mensch selber was für sich tun möchte.
Also ich denke, Beziehung ist sicherlich ein Aspekt. Also du hast es ja so selber
auf jeden Fall
beschrieben. Ja. Also ich glaube, wenn man miteinander in Kontakt ist, und das ist vielleicht dann, wenn man in so Institutionen ist, kann ja beides nicht da sein. Man kann diese Rahmenbedingungen haben, das ist dann so. Schlecht wird es dann, wenn man auch nicht vielleicht die Zeit oder die Möglichkeit hat, mit diesen Menschen quasi auch noch eine persönliche Beziehung aufzubauen, im Sinne von, dass man sich wirklich wirklich, dass sie merken, dass man sich für sie interessiert, dass man sich für ihr Schicksal interessiert, dass man für sie nach Lösungen oder mit ihnen nach Lösungen sucht. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein Schlüssel der persönlichen Beziehung. Ich glaube tatsächlich, das ist ganz nah, das ist die große Schwester von Individualisierung. Also, dass man wirklich sich um sie als
Individuum... Klar, weil du dann ganz genau weißt, was ist los und wo ist der Punkt, was braucht der oder diejenige. Ne?
Und da könnte dann auch so eine intrinsische Motivation draus werden. Ne? Weil du sagst es ja ganz schön, man kann sich an die Erfahrung erinnern, das war doch letztes Mal gut, als sie hier gewesen sind. Erinnern sie sich, ne? ich erinnere mich, sie haben das und das gesagt. Ne? Und ich glaube, das könnten zwei Schlüssel sein, zumindest vielleicht im Standard erstmal Zwang und Druck auch vermeiden zu können. Es gibt sicherlich immer noch Extreme. Ich denke auch jetzt mal an geschlossene Akutstationen, akut psychotische Menschen.
Klar.
Da wird man wahrscheinlich tatsächlich nicht ohne Zwang auskommen. Das ist bitter für alle Beteiligten. Das wird oft übersehen, für die Patientinnen sowieso. Aber auch das therapeutische Personal ist in der Regel dadurch eher traumatisiert. Und sowas machen zu müssen. Und da gibt es eine Menge, glaube ich, mittlerweile auch ganz guter Konzepte, dass man das gemeinsam zum Beispiel nachher nachbespricht, dass man vielleicht auch in gesunden Phasen gemeinsam abspricht, was derjenige dann sich abwünscht vielleicht an Maßnahmen, dass man da ein besseres Gefühl hat, dass man demjenigen eigentlich das an Maßnahmen zukommen lässt, die vielleicht auch abgesprochen sind. Vielleicht kann man auch Dinge absprechen, die dann auf keinen Fall stattfinden sollen. Aber das ist nicht so ganz unser Thema. Unser Thema ist ja eher, wie kriegen wir die Leute nicht aufgegeben, sag ich mal, die sich zurückgezogen haben und sagen, nö, du bist ein netter Kerl, ich kenne das auch, du bist ein netter Therapeut, du kannst viel, aber kümmere dich lieber um die anderen. Ich habe ja in so einem Reha-Bereich meine Zeit lang gearbeitet und da war das so. Also nach einem Jahr haben die Menschen mich als netten Menschen entdeckt und haben dann aber gesagt, ja, kümmere dich um die anderen, lass mich mal liegen, ich habe schon alle Therapien gehabt. Ne, so.
Ich würde jetzt gerne nochmal anknüpfen, was du vorhin gesagt hast, Werner. Und zwar, das hatte ich in dem Laden nicht, Leute, die vom Jobcenter geschickt worden sind, wo du ja sagtest, oder Rentenversicherungsanstalt. Da sind ja dann, die machen es ja eigentlich ein bisschen leichter, weil da hat man ja dann so eine Organisation über einem. Und man kann dann auf die verweisen, wenn sie wegen mir schon nicht kommen, aber dann denken sie mal dran, was passiert, wenn und so weiter und
welche
so fort.
Konsequenzen das hat.
Ja, ich meine, umgekehrt. Also ich würde nicht sagen, welche Konsequenzen. Ich würde sagen, die kommen, der Mensch ist sauer und ich spüre, der kommt, weil er eine Sanktion vermeiden will. Dann sage ich, wenn sie nicht wollen, dann kann ich ihnen auch eine Möglichkeit eröffnen, wenn ich es wirklich kann. Ich versuche es wirklich,
dass der sanktionsfrei rauskommt.
Und dann sozusagen im zweiten Schritt, aber vielleicht gibt es ja was, dass sie vielleicht doch was davon haben.
Und da zahlst du aber schon ins Beziehungskonto ein.
Ja, das ist die Beziehung. Ich habe noch lange nachgedacht bei der Maya, was es war, sozusagen. Weil die hat ja dann gesagt, sie hat unter Zwang die Therapien gemacht, aber sie hat ihr doch was gebracht. Und ich habe lange nachgedacht, warum hat es ihr was gebracht? Und ich glaube, können wir es gleich nochmal fragen, die hat gespürt, dass die es gut mit ihr meint.
Hat sie doch gesagt. Sie hat dann irgendwann gesagt, ich habe gemerkt, ich habe wieder Spaß, ich habe vorher gar keinen Spaß mehr gehabt und ich hatte den Kopf leer gehabt, ich konnte mit meinen Freunden gar nicht mehr reden, weil ich immer nur einen Gedanken hatte und ich konnte auf einmal wieder, also sie hat dann irgendwann gemerkt, dass es doch ein Gewinn ist und das kenne ich auch aus der Akutpsychiatrie.
Das ist ja der absolute Glücksfall, wenn das dann so läuft. Ja, das, also ich meine...
Das kenne ich sogar bei Psychosepatienten, sage ich mal, die zwangsmediziert wurden, dass sie ab einem bestimmten Moment gesagt haben, vielleicht, das war richtig, weil ich war da in einem Zustand, da war ich gar nicht ich. Ja, also da habe ich mich vielleicht gewehrt und musste noch fixiert werden. Das war alles schrecklich. Aber jetzt erst bin ich in der Lage, wieder mit jemandem zu reden. Oder jetzt erst fühle ich mich nicht mehr so gequält und bedroht. Also diesen Moment gibt es auch da. Ne?
Ich habe immer ganz oft so Klienten, ich sag dir mal so Hardcore-Verweigerer, sag ich jetzt mal so.
Okay.
flapsig.
Ja, das ist spannend. Wie geht man damit um, wenn zum Markt vorbei?
Also Leute, die ich weder durch eine gute persönliche Bindung, durch Initiative, durch Abholen, die ich nicht erreichen kann, die sich zu Hause eingeigelt haben, habe ich oft erlebt mit viel Kiffen, Alkohol, Leben. Also ich habe da bestimmte ehemalige Klienten jetzt auch vor Augen, die dann vielleicht in der WG leben oder auch, wir wissen es, dass sie alleine leben, haben zwar eine Bezugsbetreuung, aber trotzdem, die haben ja keine Aufpasserfunktion oder so. Ich würde jetzt gerne mal bei den Kosten bleiben, was du vorhin angeschnitten hast, ne? Von wegen Jobcenter und Rententräger. Hattest du, glaube ich, so kurz auch was mit Kosten gestreift. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Klientin, einen Klienten, lebt in der WG oder im betreuten Wohnen, ist angegliedert an eine BTS.
Was ist BTS?
Also eine Beschäftigungstagestätte.
Okay, das ist der Berliner Fachausdruck.
Okay, also eine Beschäftigungstagesstätte angegliedert mit den ganzen umfangreichen Angeboten, die es da gibt, nimmt vereinzelt Sachen wahr, ganz viele Sachen aber nicht. Und das geht jetzt meinetwegen nicht nur eine kurze Zeit während einer schweren Krise, sondern hat sich so eingewöhnt, sage ich jetzt mal. Dieser Mensch ist durch unsere gut gemeinten Angebote nicht mehr zu erreichen. Entweder so stark chronifiziert, entweder, ja, meistens ist es ja so, oder in einer Art von Verweigerung oder sich nicht zutrauen, was auch immer für Gründe dahinter stecken, kann man jetzt mal einfach so dahingestellt sein lassen.
Ist wahrscheinlich auch sehr individuell und sind immer
Ist immer völlig individuell. Ja. Worauf ich hinaus möchte, du sagtest ja eingangs, so viele Leute suchen gerade im Moment einen Therapieplatz. Was mache ich jetzt mit diesen Leuten? Genau. Die sitzen in einem System, was sehr viel Geld kostet. Mhm. Die werden finanziert mit natürlich auch für Ergotherapie, Sportgruppe, dies, das, jenes, was sie an Angebot eigentlich nutzen können, machen sie aber nicht. Blockieren einen Platz für jemanden, der diese Angebote vielleicht sehr gerne in Kauf nehmen möchte. Kosten viel.
Ja, unromantische Seite.
Macht man sich auch keine Freunde und Freundinnen mit dem Thema. Aber was soll mit diesen Menschen langfristig passieren? Wie kriegen wir die in Bewegung? Wohin wollen wir die bewegen? Wo wären die gut aufgehoben? Soll man irgendwann dahin kommen, als Professioneller zu sagen, das ist jetzt so? Also dieses hässliche austherapiert oder vielleicht versuchen wir es in 2 Jahren nochmal. Im Moment halt nur gucken, dass es nicht schlimmer wird, aber mehr bieten wir nicht an. Nehmen die Kosten für jemand Neuen, der kommen kann, oder, was ich ja noch viel toller finde, stecken Geld, was wir daraufhin sparen, in die Prävention. Dass jemand gar nicht erst in unserem Versorgungssystem landet, sondern wo vielleicht schon frühzeitig gesehen wird, da läuft was nicht rund, da steuert ein Jugendlicher, eine Jugendliche auf eine schwere psychische Krankheit hin, auf eine schwere psychische Krise und jetzt hier Leute ran und das ist, machen.
Das ist, glaube ich, nochmal ein neues Thema, was wir mitnehmen.
Das wäre vielleicht noch
Prävention psychischer Erkrankungen nehmen wir mal mit auf unsere Liste. Also liebe Hörer, wenn jetzt jemand zuhört, der denkt, super Gesprächspartner bin ich selber oder kenne jemanden, bitte unbedingt Werner und mich anmelden.
Kann man uns buchen mit dieser Währung.
Wir kommen auch vorbei. Prävention psychischer Erkrankungen ist sicherlich ein wichtiges Thema, glaube ich auch.
Es ist ein unglaublich weites Feld. Ja, also in der Zeit, wo ich mich so gedanklich auf heute vorbereitet habe, habe ich gemerkt, wie weitläufig das, in wie viele Richtungen dieses Thema geht.
Ich glaube, das Vorherige, was du gesagt hast, was macht man denn mit den Leuten, die das nicht nutzen? Aber da finde ich schon, da muss man rational mit umgehen. Also ich habe jetzt jetzt zuletzt auch Rückenschmerzen gehabt. Ja. Und ich bin jetzt bei einem Physiotherapeuten. Und ja, das ist ein ganz strenges Regime. Da muss ich absagen. Und wenn ich nicht absage, stehen da ganz fürchterliche Dinge, die ich tun muss und bezahlen muss, wenn ich da nicht hingehe. Mhm. Ich finde, das kann ich aber auch verstehen, weil der Mensch leben muss. Diese Praxis muss ja auch ihr Geld verdienen. Mhm. Und ich finde, so einen Umgang kann man auch anderen Klienten, also ich bin jetzt selber in der Patientenrolle, kann man auch anderen, können wir auch unseren Patienten zumuten. Also,
ganz klar. Ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich braucht es auch da in dem individuellen Einzelfall eine sehr bewusste, rationale Entscheidung. Also ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass man im individuellen Einzelfall sagt, da sprechen wir jetzt und sagen, Sie nehmen an keinen Therapieangeboten teil. Da müssen Sie auch nicht hier mehr Teil der, ich sag mal, der Tagesstätte oder der Berufsreha oder der Behandlung sein. Bleiben Sie zu Hause, melden Sie sich, wenn Sie denken, das ist schlecht und Sie brauchen Hilfe. Da sind wir gerne für Sie ansprechbar. Das ist das eine, was ich mir vorstellen kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man sehr kritisch mal reflektiert, haben wir die richtigen Angebote gemacht? Hatten wir Beziehungen genug gehabt? Hat derjenige oder diejenige verstanden, was es bedeutet, wenn sie sich dafür entscheidet, nichts zu tun? Das ist ja, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, was wir sagen, die Menschen sollen schon auch am besten, weil das ist ja der Weg in die intrinsische Entscheidung, sollen für sich selbst entscheiden, glaube ich, müssen sie eine kompetente Entscheidungsgrundlage haben. Und das kann ja auch ein Problem sein, dass wir nicht ja vielleicht aufgezeigt haben, welche Wege es geben kann und was vielleicht auch die Entscheidung für den Weg, keine Therapie zu machen oder nicht an therapeutischen Angeboten teilzunehmen, was das für Konsequenzen haben wird. Also wir wissen ja zum Beispiel auch so aus der Forschung, dass gerade auch Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen 25 Jahre kürzere Lebenserwartung haben. Da gibt es gute Forschungsergebnisse für und 25 Jahre ist eine harte Nummer.
Das ist eine heftige Zeit.
Ja. Und das hat damit zu tun in der Regel, dass sie halt ein eher passives Leben führen und halt also wenig Bewegung, wenig Aktivität und natürlich gesundheitsschädliche Aktivitäten auch häufig dann zum Inhalt haben. Ne? Also rauchen, vielleicht zu viel essen, sage ich mal, weil das einer der Inhalte
schlecht
ist.
Essen.
Schlecht essen, die dann das vielleicht
immer klar werden.
Doch noch im
auch als erst gedacht, ne? Psychische Erkrankung führt zum Tod und die Leute leben ganz kurz, aber sie führt indirekt zu einem kürzeren Leben. Indirekt, das ist, was ihr ja gesagt habt.
Indirekt
und Rauchen, schlechte Ernährung, Diabetes, solche Sachen. Ja. Zu spät zum Arzt gehen. So,
nicht die Vorsorgeangebote nutzen, ne? Das auch, ist auch ganz vielleicht wichtig,
Die notwendigen Medikamente nehmen, das ist ja auch schon mal ein Thema. Mhm. Also wenn ich jetzt Diabetes habe und verzichte vielleicht darauf, regelmäßig mein Insulin zu spritzen, kann das auch sofort tödlich sein. Ja, das ist im somatischen Bereich ja nicht anders. Also da haben wir ja Zahlen für und ich glaube, und ein anderes Thema, aber da hatten wir schon mal einen Podcast zu, ist ja das Thema Suizidalität. Das kann ja dann auch durchaus auch einsam sein. Man kann sich eigene Gedanken bekommen, die quasi einen dazu führen, wirklich zu denken, jetzt bereite ich der Sache einfach noch ein Ende, weil es ist sowieso kein Platz für mich auf dieser Welt. Niemand will was von mir. Auch das ist ja noch ein Aspekt. Aber ich denke, dass wir schon eigentlich, also das sind so die Wege, also dass wir natürlich den Menschen auch erklären müssen, welche Wege es gibt, wenn sie sich entscheiden. Und ich glaube trotzdem, dass wir halt auch bei denen, die sich vielleicht entscheiden, keine Hilfe jetzt anzunehmen, dass wir da eine sehr große Offenheit zeigen müssen und sagen, das ist völlig in Ordnung, wenn sie das jetzt nicht machen. Ich bin ihnen auch nicht böse. Klar. Behalten Sie trotzdem eine Telefonnummer oder von unserer Einrichtung die Telefonnummer. Melden Sie sich jederzeit, wenn Sie eine andere Entscheidung treffen. Und auch bei Maya war es, wenn wir jetzt den Bogen wieder schlagen, war auch nicht der erste Versuch, der erfolgreiche.
Ja, haben wir lange diskutiert.
Gibt es eher mehr Fragen als Antworten?
Ja. Aber es gibt mehr Fragen als Antworten auf alle Fälle.
Ja. Aber ich glaube, das ist das, was uns ja auch in der Therapie oder in der Rolle der Therapeutin oft beschäftigt, dass wir halt wirklich oft halt auch vor Menschen stehen, die halt nicht mitwirken wollen. Und ich glaube, das ist trotzdem auch gut, sich da Gedanken zuzumachen, weil ich denke immer, wenn wir viele Therapeutinnen neigen dann dazu, dass sie denken, sie machen etwas falsch, sie können nicht genug oder sie müssen mehr tun.
Oder sie sind persönlich gekränkt.
Das, ja, ist das die wäre noch schlimmer. Variante. Das gibt es auch noch. Sie sind persönlich gekränkt, Variante, genau, und schimpfen dann auf die Patienten. Und das kennen wir ja auch. Richtig gut, dass du es sagst. Das ist auch noch eine Variante, dass man quasi dann die Patientin abwertet. Oder ich glaube, das ist was, deswegen muss man sich diese Fragen stellen. Sollte man vielleicht auch, das ist ein gutes Fragenthema auch für eine Supervision im Team, sage ich mal, kann man auch immer einen einzelnen, man hat mit Sicherheit immer eine Patientin oder eine Patientin oder eine Klientin oder einen Klient, wo man das erlebt, um da auch einen, ja, für beide Seiten eine gute Lösung zu finden.
Ja. Was ich auch eine gute Variante finde als Idee, wenn es zum Beispiel auch unter den Mitarbeitenden eine größere Fluktuation geben würde. Also ich weiß nicht, ob euch der Begriff chronifizierte Mitarbeiter auch was sagt.
Ja, das gibt's auch. Ja, gerade so Langzeiteinrichtungen, sage ich mal, gerade so Langzeiteinrichtungen hospitalisieren oder institutionalisieren sich ja nicht nur die Bewohner oder die Teilnehmerinnen an so Maßnahmen, sondern natürlich auch die, das ist vielleicht auch die andere Seite manchmal von Beziehung.
Ja.
Ja, auch da baut man so ein Beziehungskonstrukt auf, was dann aber nicht hilfreich ist, sondern wo sich beide Seiten so in dem
so ein Puschel einrichten. Ja, sie richten sich ein.
Das ist eher weniger. Also es ist weniger geworden,
glaube ich,
diese chronischen. Ja. Hängt vielleicht so ein bisschen damit zusammen, dass sich die Jobchancen auch verbessert haben für Therapeuten.
Das kann
also
gut sein,
glaube, so froh sein, dass man in der Psychiatrie einen Job hat und diese Stelle jetzt dann in der psychiatrischen Klinik 30 Jahre innehaben, ist heute nicht mehr so.
Ja.
Deshalb, es gibt Therapeutenstellen wie Sand am Meer und die Therapeutinnen und Therapeuten verändern sich. Ich glaube, das ist auch nicht mehr so wie früher. So dieses eine chronische Team, was 20 Jahre zusammen ist, glaube ich.
Und ich würde auch sagen, die meisten Therapien heute
sind auch tödlich, solche Teams.
Sowas. Und ich denke, die meisten therapeutischen Angebote sind heute aus Kostengründen eher zu kurz als zu lang. Also das ist also was wir in der Standardversorgung haben, zumindest sage ich mal jetzt vielleicht nicht Dauerwohnheim mit Rehabilitationscharakter, das heißt bestimmt mittlerweile anders, die ändern ja auch schon mal den Namen, aber die Einrichtungen bleiben ja gleich, sage ich mal. Ich glaube, dass wir eher zu kurze, aus Kostengründen eher zu kurze.
Also bei den Kassen auf jeden Fall. Es gibt ja verschiedene Kostenträger sozusagen. Bei also es gibt sicher noch so lange und chronische Therapien in der Forensik bestimmt noch, wahrscheinlich auch im Bereich der Sozialhilfe, der Eingliederungshilfe, aber bei den Krankenkassen, da würde ich sagen, das ist ja das Gros, SGB-5, da würde ich auch sagen, tendenziell eher zu kurz, da wird sehr, 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 sehr viel Druck gemacht.
Zu kurz, und ich glaube, Kostengründe stecken auch dahinter, wenn man sagt, man muss mehr individualisieren. Also wenn ich nicht für 20 Klienten, ich übertreibe jetzt mal, für 20 Klienten, egal, Depression, Psychose, Sucht, was auch immer, das gleiche Angebot mache, sondern sage, wir drei machen jetzt mal einen Waldspaziergang und für dich ist besser, du powerst dich mal richtig aus, brauchst du auf einmal 4 oder 5 Mitarbeiter, die das anbieten. Ja. Und welcher Träger will sich das leisten?
Das ist der Preis für die Individualisierung.
Das ist der Preis für die Individualisierung.
Deswegen habe ich eben auch so mal kurz den Gedanken gehabt, gut, wenn man dann vielleicht diese einen Rahmenbedingungen schon so hat, dann muss man vielleicht gucken, dass man andere Aspekte noch wenigstens hat. Vielleicht gibt es dann trotzdem die Möglichkeit, dass man noch Beziehung oder Bezug aufbauen kann. Aber je weniger man davon hat, glaube ich, je schwieriger wird es sein, diese Menschen abzuholen. Mhm. Also wenn die quasi nur in so einem System mitlaufen nach Plan und man selber vielleicht auch kaum hinterherkommt nach dem Plan, wird es wahrscheinlich, und das erlebe ich auch nach 30 Jahren in der Psychiatrie, sage ich mal, wird das auch eher weniger erfolgreich. Mhm. Also das erlebt man ja auch an den Zweifeln der Therapeutin, die dann, also die bei mir zum Beispiel in Fortbildung sitzen, wo ich so denke, das spiegelt sich da wieder. Und das sind oft eher die Rahmenbedingungen, die, sag ich mal, ein gutes Ergebnis erschweren oder unmöglich machen als deren Engagement oder deren Kompetenzen.
Das denke ich auf alle Fälle. Da geht es Ihnen so ähnlich wie den Lehrern und Lehrerinnen, die voller Enthusiasmus in ihren Beruf einsteigen und irgendwann frustriert am System scheitern. Ja. Und ich glaube auch, was du sagst, es ist ein ganz wichtiger Faktor, weil ein Mensch, der psychisch krank ist, der merkt ganz genau, wenn ein Mitarbeiter Mitarbeiter, Mitarbeiterin ihm ihr was Gutes will. Wenn da jemand hinterher ist, wenn jemand so wachsam ist und sagt, du, komm, da bist du letztes Mal, haben deine Augen da geblitzt. Lass uns doch mal an dem Punkt hier weitermachen. Diese Aufmerksamkeit, die man jemandem widmet, das ist ganz wichtig. Und davor muss man aber auch dann Ressourcen und Muße und keine Ahnung, was uns oft im Alltag so, also ich rede jetzt mal noch, als ob ich dabei wäre, was uns oft im Alltag so verloren geht, ne? Weil so viel einfach zu tun ist. Dieses auf mehr auf das Individuum Klientin, Klient eingehen zu können.
Das ist eigentlich ein schöner Schlusswort bei den ganzen Fragen, die wir aufgeworfen haben. Aber unser Podcast soll ja auch gerade zum Nachdenken anregen. Das ist die Idee, warum wir diese kurzen Gespräche führen. Ich hoffe oder wir hoffen, dass wir euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mit diesem Podcast wieder ein paar Impulse gegeben haben zum Nachdenken. Vielleicht auch nochmal zum Nachdenken im eigenen Team oder vielleicht auch nochmal über die eigene Arbeit. Und danke an dich, Annette, dass du uns zu dem Thema eingeladen hast.
Hier gerne.
Schöne Gastgeberin, hier ist richtig toll hier.
Dankeschön.
Und du hast am Anfang erzählt, wir sitzen ja in der Nähe von der Polizeiwache, das ab und zu gehört hat, was wir wahrscheinlich gehört haben, aber wir schneiden ja sowas nicht, von daher, das ist ja unser
live.
Hobby. Das ist live, genau.
Das der Beweis, dass wir hier wirklich live sind.
Dass wir wirklich in Berlin sind, so viel Tatütata gibt es in Düsseldorf nicht. Ja, schönen Dank, schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr keine Folge unseres Podcasts verpassen wollt, dann einfach abonnieren. Alle 4 bis 6 Wochen gibt es immer eine Folge, so eine halbe Stunde. Und ja, wir freuen uns auch über Feedback. Schreibt uns gerne eine E-Mail, schreibt uns gerne Themenwünsche, schlagt euch oder andere als Podcast-Gesprächspartnerinnen vor. Dann kommen wir vielleicht auch mal zu euch vorbei oder finden eine andere Lösung. Danke.
Okay. Tschüss. Danke an dich. Tschüss. Tschüss. Ja, danke.